Zweifel, ich möchte gerne glauben, aber. Ich möchte also heute Abend zu denen unter uns sprechen, die Zweifel haben. Oder auch zu denen, die es mit Zweiflern zu tun haben. Und man zeige mir den Menschen, der keine Zweifel kennt und keine Zweifel hat. Natürlich gibt es öfter Leute, die das von sich behaupten. Die sagen, das muss man eben glauben und damit hat sich's. Die stehen so auf dem Sockel eines Monster-Christentums und blicken dann wie Säulenheilige herab auf jeden, der von Zweifeln umgetrieben wird. In der Nähe solcher Leute fühlt man sich selten wohl. Sie haben so etwas Hartes, so etwas Unmenschliches an sich. Sie fühlen sich ihres Glaubens so sicher und halten das dann noch für besonders religiös. Da ruht der Glaube total in sich selbst, zieht kalt und tot seine Bahn wie der Mond, der nichts davon weiß, dass man ihn nur darum sieht, weil es eine Sonne gibt. Wissen Sie, wenn unter uns jemand anfängt zu fragen, wirklich nach Gott zu fragen, weil er ahnt, dass an der Botschaft von Jesus Christus etwas dran ist, dann wird er unter Umständen durch ein Dickicht von Zweifeln hindurch müssen. Und das kann ihm niemand ersparen. Und da soll er sich nicht drücken. Da soll er nicht ausweichen in eine bloße Gläubigkeit, die im Grunde genommen nur davon lebt, dass sie das Nachdenken getötet hat. Eine Gläubigkeit, ihr Lieben, die das Denken fürchtet, hat mit Glauben im Neuen Testament überhaupt nichts zu tun. Ich möchte heute Abend über drei Arten von Zweifeln etwas sagen und dann in einem vierten Teil versuchen, einen Weg aufzuzeigen, wie man aus den Zweifeln hineinfindet in den Glauben. Zunächst also drei Arten von Zweifeln. Zunächst unechte Zweifel. Wissen Sie, ich habe Respekt vor allen echten Zweiflern. Einem echten Zweifler spürt man ja das Ringen und das Kämpfen ab, eine Leidenschaftlichkeit, die sich nicht mit einigen frommen Plattitüden abspeisen lassen möchte. Echte Zweifel, das hat geradezu etwas Kerniges an sich. Mit Bewusstsein allerdings habe ich jetzt von echten Zweiflern gesprochen. Ich habe es darum getan, weil man unter 10 Zweiflern vielleicht einen, höchstens 2 echte Zweifler findet. Nur der hat zum Beispiel das Recht, als Zweifler ernst genommen zu werden, der bereit ist, sich sachlich zu informieren. Sachlich informieren, das heißt, ich muss die Sache selber aufsuchen und die Sache selber befragen. Wissen Sie, wenn jemand die Wahrheit der Bibel bezweifelt, dann muss er sich die Frage gefallen lassen, was er denn eigentlich von der Bibel weiß. Ob er sie denn gelesen hat, wenigstens in den wesentlichen Stücken und Inhalten. Ob er wirkliche Christen befragt hat, die ihm sachkundige Auskunft zu geben in der Lage sind. Wissen Sie, es gibt eine ganz primitive Tour und die hat sich sehr ausgebreitet. Man hat ein ablehnendes Urteil über eine Sache, die man gar nicht kennt. Und das nennt man dann Zweifel. Nein, das ist kalter Kaffee, aber nicht Zweifel. Man kennt etwas nicht und sagt dann, das will ich aber bezweifeln. Das sind keine Zweifel. So etwas findet man nun allerdings bei den renommiertesten Leuten. Vor einigen Jahren ist in England ein großer und epochemachender Philosoph gestorben, Bertrand Russell. Bertrand Russell hat ein Buch geschrieben mit dem Titel »Warum ich kein Christ bin«. Als ich das Buch irgendwo in einem Buchladen fand, habe ich natürlich sofort zugegriffen. Das will ich ja wissen. Warum solch ein renommierter Philosoph unserer Tage kein Christ ist, das wollte ich wirklich wissen. Und dann habe ich das Buch gelesen und kann nur sagen, da war ich nun allerdings sehr überrascht, sehr überrascht. Der hat dort den christlichen Glauben dargestellt, wie ich ihn in meinem ganzen Leben noch nie wirklich zur Kenntnis genommen habe. Das, was er sagt, was christlicher Glaube meint, was er sagt, was christlicher Glaube glaubt, das habe ich nie geglaubt. Da wurden gewissermaßen religiöse Pappkameraden aufgebaut, die er dann mit seinen philosophischen Atombomben bewirft und sich dann sagenhaft freut, man kann fast sagen kindisch freut, wie jetzt diese religiösen Pappkameraden, die mit der Wirklichkeit des Glaubens nichts, aber auch gar nichts zu tun hatten, wie sie jetzt im Feuer seiner philosophischen Atombomben verbrennen. Ein großer Denker zeigt sich denkbar schlecht informiert. Das gibt es also, unechte Zweifel, und zwar diese unechten Zweifel aus reiner Unkenntnis. Das gibt es. Keine Sachkenntnis, Unkenntnis. Zu den unechten Zweifeln gehören auch die vorgeschützten Zweifel. Ihr Lieben, vorgeschützte Zweifel, das sind Zweifel, die man gar nicht hat, die man nur angibt, als hätte man sie, die man nur vorschützt. Das erinnert so ein bisschen an Schützengraben, verstehen Sie? Man möchte sich selber ein bisschen schützen, gewissermaßen vor der Wahrheit, die da auf einen zukommt, und schützt jetzt Zweifel vor, damit man die Wahrheit nicht an sich heranlassen muss. So etwas gibt es tatsächlich. Man hat vielleicht ein ganz persönliches Interesse, dass die Sache mit Gott nicht stimmt. Und dann produziert man vorgeschützte Zweifel. Vor einigen Jahren habe ich einmal in West-Berlin einen Vortrag gehalten zum Thema Mädchen, Liebe, junge Männer. Viele Studenten waren da. Und dann habe ich so einiges gesagt, was natürlich nicht so ganz in den Kram unserer heutigen Vorstellungen darüber passt. Und dann war mein Vortrag zu Ende und dann kam er an. Junger Student. Die Sessel waren alle so schön so zusammen, so in einem Block, und er fing hinten an und warf so einen Sessel nach dem anderen und arbeitete sich vor. Es war also geradezu verwegen. Sah es aus, als er dann so sich langsam in seiner, man merkte schon, ziemlichen Wut und Ärger auf mich zuarbeitete. Und dann stand er vor mir, Student, dritte oder vierte Semester. Und dann sagte er mir, was das für ein Stuss gewesen sei an diesem Abend. Und ob ich schon mal Schopenhauer gelesen hätte und so und überhaupt und überhaupt. Er war sehr aufgebracht und sehr erregt. Nachdem er sich dann so ein bisschen beruhigt hatte und wir miteinander dann besser ins Gespräch kamen, ja, da entwickelte sich ein sehr interessantes Gespräch. Er wollte mir also deutlich machen, warum die Sache mit Gott nicht stimmen kann. Und darum natürlich auch solch ein Gebot, du sollst nicht Ehe brechen, ein ausgesprochen dümmliches Gebot sei. Ja, und dann hat er mir sozusagen seinen Standpunkt dargelegt. Und dann habe ich seinen Standpunkt gewissermaßen unter Beschuss genommen mit meinen Gedanken und Argumenten, und er merkte plötzlich, er konnte seinen Standpunkt nicht halten. Was meinen Sie, was er plötzlich macht? Plötzlich macht er einen gewaltigen Satz und hatte einen anderen Standpunkt, den er vorher noch gar nicht hatte. Dann habe ich diesen neuen Standpunkt gewissermaßen mit meinen Argumenten unter Beschuss genommen, und er merkte langsam, auch der war nicht zu halten. Und sportlich wie er war, machte er wieder einen großen Sprung und landete auf Standpunkt Nummer 3. Dann wurde es sehr spät. Und die Straßenbahn fuhr nicht mehr oder der Autobus. Und dann habe ich ihn nach Hause gebracht. Und im Auto haben wir weiter diskutiert. Und dann standen wir vor seinem Haus. Und dann ging es weiter. Dann kam der nächste Standpunkt. Auch der war nicht zu halten. Und so ging das immer weiter. Es ging inzwischen wieder die Sonne auf, morgens um 5:30 oder wann? Nicht, das gibt's manchmal, dass man so verbissen diskutiert. Und dann plötzlich, so gegen 5:45, da sprang er auf den Standpunkt Nummer 1 zurück. Nun habe ich ein einigermaßen gutes Gedächtnis und sagte, Moment mal, das hatten wir gestern Abend schon. Da sagte er zu mir, also wissen Sie, wenn ich ehrlich sein soll, dann muss ich sagen, Sie haben mir im Grunde genommen meine Argumente wirklich zerstört. Sie haben mir meine Argumente weggezogen. Da hatte ich jetzt eine ganz naive Frage. Und die hieß natürlich, ja, was hindert Sie denn nun, Christ zu werden? Oder was hindert Sie, an Gott zu glauben? Da sagt er, noch einmal sehr tiefsinnig, das Gleiche. Ja, wenn ich ehrlich sein soll. Plötzlich hatte man den Eindruck, der war eine ganze Nacht lang nicht ehrlich. Da sagte er, wenn ich ehrlich sein soll, ich will ja gar nicht. Ach, ich will ja gar nicht. Ich sage, und dass Sie nicht wollen, motiviert Sie dazu, eine ganze Nacht lang mit mir zu diskutieren? Das ist aber ein bisschen seltsam. Ja, warum wollen Sie denn nicht? Und dann sagte er, ja, wissen Sie, ich habe eine Freundin. Sie erinnern sich, das Thema hieß Mädchenliebe junger Männer. Ich habe eine Freundin. Ich sage, na und? Nüchtern war so 23. Ich habe gesagt, in Ihrem Alter, da schaut man sich dann so langsam unter den Töchtern des Landes um. Da sagte er, ja, das Ganze hat nur einen Haken. Und der wäre? Ja, die ist verheiratet. Ach so. Und da war es natürlich gewissermaßen zutage getreten. Der hat eine ganze Nacht lang Zweifel vorgeschützt. Es durfte Gott nicht geben, aber das waren keine intellektuellen Zweifel, wie er tat. Nicht? Vorher Schopenhauer mit solchen Kanonen hat er auf mich kleinen Fahrer da also losgeschossen. Nicht? Was kann ich gegen Schopenhauer unternehmen? Nicht? Bin ich ja sofort, gehe ich ja sofort in die Knie. Nicht? Schopenhauer. Plötzlich aber merkte man, das war nicht Schopenhauer, das waren keine intellektuellen Zweifel, die er hatte, das waren existenzielle Zweifel, aber aus einem ganz bestimmten Grund. Da war nämlich in seinem Leben etwas nicht in Ordnung. Der war nämlich dabei, eine junge Familie kaputt zu machen. Und wenn es wahr ist, dass es den lebendigen Gott gibt, der alle Ehebrüche dieser Welt einmal vor sein Angesicht zieht und im ewigen Gericht dann richten wird. Wenn das wahr ist, ja, dann konnte er nicht so weitermachen. Und also schloss er messerscharf, es kann nicht sein, was nicht sein darf. Es dürfte keinen Gott geben. So sieht das aus. Es dürfte keinen Gott geben. Nochmal. Da war in seinem Leben etwas in Unordnung. Und er wollte keine Ordnung hineinbringen und nun produzierte es. Zweifel, Zweifel, Zweifel. Das waren keine Zweifel. Das waren vorgeschützte Zweifel. Auch Zweifler können große Heuchler sein, ganz bestimmt. Das also gibt es, unechte Zweifel, Zweifel aus Unkenntnis, oder vorgeschützte Zweifel. Eine andere Gruppe von Zweifeln nenne ich einmal die sogenannten Verstandeszweifel. Verstandeszweifel. Jemand sagte mir einmal, wissen Sie, ich kann einfach nicht an Gott glauben. Ich sage, warum nicht? Ich bin Realist. Tja, da steht man natürlich dann selber sofort da, nicht? Wenn der sagt, ich bin Realist, hast du sofort das Gefühl, ich bin ja nun kein Realist, nicht? Ich bin nun hier ein religiöser Spinner oder was ist los? Nicht? Also er konnte nicht an Gott glauben, ich bin Realist. Was heißt das, habe ich ihn gefragt. Was verstehen Sie darunter? Und dann sagt er, ja, wissen Sie, ich halte mich nur an das, was nachprüfbar ist. Ich halte mich an die Wirklichkeit. Er war also der Wirklichkeitsmensch. Ich kann mich nur auf das einlassen, was nachprüfbar ist. Ihr Lieben, hier war jemand auf einen sehr soliden Blödsinn aufgelaufen. Er übersetzte nämlich das Wort Realität, natürlich wie wir es alle so gelernt haben in der Schule, er übersetzte das Wort Realität mit Wirklichkeit. Ein Realist hält sich nun mal eben nicht an die Wirklichkeit. Das möchte ich gerne allen Realisten unter uns kräftig ins Stammbuch schreiben. Ein Realist hält sich eben nicht an die Wirklichkeit, der hält sich nur an die Realität. Und das ist nur ein ganz kleiner Ausschnitt der Wirklichkeit. Realität, das ist nur ein Teil. Und zwar der Teil der Wirklichkeit, der dem wissenschaftlichen Zugriff des Menschen zugänglich ist. Das ist Realität. Nur ein Teil, ein Ausschnitt. Philosophen sagen, ein Fragment der Wirklichkeit. Früher, da gab es in Deutschland in den Gymnasien ein sogenanntes Realienbuch. Und in diesen Realienbüchern, da konnte man etwas nachlesen über Elektrizität, über die Hebelwirkung, über die schiefe Ebene und so weiter. In diesen Realienbüchern, da gab es nie ein Kapitel über die Liebe der Mutter zu ihrem Kind. Konnten sie dort nie finden. Warum nicht? Das gehörte offenbar nicht zu den Realien. Das gehört offenbar nicht zu den Realitäten. Aber die Liebe einer Mutter zu ihrem Kind gehört doch zur Wirklichkeit. Wirklichkeit, das ist mehr als alle Realienbücher dieser Welt beschreiben können. Wirklichkeit meint das Ganze. Wenn ich von Wirklichkeit rede, meine ich das Ganze. Realitäten meinen nur Teile, meinen nur Sachen. Und das ist zum Beispiel das Problem unserer heutigen Humanwissenschaften, die vom Menschen reden und dann die Beziehungen des Menschen nennen, die Beziehung zum Mitmenschen und die Beziehung zu seiner Umwelt. Damit kriegen die Humanwissenschaften den Menschen nicht in den Blick, weil sie die tiefste und größte Grundbeziehung einfach wegstreichen. Und das ist die Beziehung zu Gott. Darüber werden wir nachher auch noch einiges zu sagen haben. Also, Wissenschaft befasst sich mit den Teilen, mit den Sachen, mit den Realitäten. Wir wissen, dass die Wissenschaftler heute in den elementaren Fragen, zum Beispiel in den Fragen nach dem Sinn des Menschen überhaupt, dass sie in diesen elementaren, wesentlichen Fragen völlig hilflos dastehen. Nur Realitäten stehen den Wissenschaftlern zur Verfügung und das, wie sie selber wissen und sagen, in sehr, sehr begrenzter Weise. Noch einmal, Realität ist also das Verfügbare, das Beweisbare, das Erkennbare, das Messbare, was man ins Reagenzglas hineinbekommt, wissen Sie? Das Manipulierbare, das Analysierbare. Aus dem Ganzen der Wirklichkeit stellen die Realitäten immer nur einen Ausschnitt dar, einen Teil, ein Fragment. Wer nun aber dieses Teil für das Ganze hält, für die ganze Wirklichkeit, der darf sich nicht wundern, dass sein Horizont eng wird. Und wenn er jetzt mit diesem engen Horizont, und der wissenschaftliche Horizont ist nun einmal eng, auch wenn wir manche Informationen innerhalb der Wissenschaft vielleicht noch nicht haben, dennoch ist er eng, weil er Wesentliches ausschaltet. Wer jetzt mit diesem engen Horizont an die Weite der Gottesfrage rankommt und dann sagt, die Weite der Gottesfrage geht aber nicht in meinen Horizont, also kann es diese Weite gar nicht geben, der verabsolutiert seinen kleinen Maßstab. Das ist so. Er meint, weil das Denken keine Auskunft geben kann über Gott, darum kann es Gott dann schlicht und ergreifend nicht geben. Ihr Lieben, der gleiche Gott, der das wissenschaftliche Denken ermöglicht, der lässt sich doch von diesem wissenschaftlichen Denken nicht plötzlich in die Tasche stecken. Wie denkt der Wissenschaftler? Der Wissenschaftler denkt kritisch-analytisch. Analyo heißt, ich löse auf. Der Wissenschaftler kann aber nur analysieren, oder es kann nur analysiert werden, was zur Verfügung steht, was die Wissenschaft in den Griff ihrer Methoden bekommt, was sich wissenschaftlich behandeln lässt. Und das ist wahrhaftig nicht allzu viel. Nochmal, es sind nur die analysierbaren Realitäten. Gott gehört nicht zu den analysierbaren Realitäten. Er ist der Schöpfer der analysierbaren Realitäten. Ein völlig anderes Denken muss her, wenn man sich dieser Dimension öffnet. Das heißt, das analytische Denken gerät natürlich hier an seine Grenze. Man kann doch nicht auf dem gleichen Weg hinter die Geheimnisse Gottes kommen, wie man hinter die Geheimnisse der Realitäten kommt, weil Gott nicht zum Objekt der Forschung gemacht werden kann. Darum kann das rationale Denken nicht das Mittel sein, Gottes inne zu werden. Ihr Lieben, damit ist absolut nichts gegen dieses Denken gesagt, sondern hiermit ist nur auf die Grenze unseres rationalen Denkens verwiesen. Im 20. Jahrhundert ist es lediglich ein Zeichen dafür, dass man nicht auf der Höhe seiner Zeit ist, wenn man das rationale Denken gegen Gott ins Feld führen möchte. Dass Gott nicht beweisbar ist, ist in der Diskussion nicht ein Argument gegen Gott, sondern immer ein Argument, das für ihn spricht. Das wäre freilich ein Gartenzwerg, lieber Gott, der sich von uns beweisen ließe. In unseren 2,5 Pfund Gehirn geht nun einmal Ewiges nicht hinein. Verstandeszweifel, nehmen Sie das mit und sagen Sie das weiter. Verstandeszweifel gibt es nur darum, weil man seinen Verstand nicht gründlich genug eingesetzt hat, weil man nicht gründlich genug nachgedacht hat. Verstandeszweifel ist immer im Grunde genommen ein Glaube an seinen Verstand. Verstandeszweifel sind nie stichhaltig. Es gibt eine dritte Art von Zweifeln, da gehen die Dinge viel tiefer. Und das ist der Zweifel aus Verzweiflung. Das habe ich manches Mal erlebt bei Menschen. Es gibt eine Tiefe der Verschlossenheit, die kein menschliches Wort mehr erreicht und öffnet. Alles Reden über das Für und Wider des Glaubens, alle Diskussion, so tiefsinnig sie sich geben mag, erweist sich als oberflächliches Geplänkel angesichts der Tiefe solcher Not. Da ist keine Freude mehr am Leben. Die Temperatur der Seele ist so sehr gesunken, dass der Mensch erstarrt ist wie ein gefrorener See. Das gibt es. Und wenn man solche Menschen vor sich sieht, dann fragt man, wie viele Bitten sind in solch einem Leben unerfüllt geblieben? Wie viele Fragen unbeantwortet? Wie viele Tränen unbeachtet? Das Gesicht ist eisig geworden. Was mögen die Menschen dir angetan haben, so möchte man fragen. Oder was hast du dir selber angetan? Welche kalten Mächte haben sich über dich hergemacht? Und die viel wichtigere Frage, gibt es eine Wärme, die dieses Eis noch auftaut? Was muss geschehen, damit diese Augen wieder lachen oder erlöst weinen, dass dieser Mund wirklich wieder redet? Ihr Lieben, es gibt eine Tiefe der Verbitterung, aus der keiner aus eigener Kraft mehr herausfindet. Da ist aus Leid Verzweiflung geworden und aus Verzweiflung erschütternder Zweifel. Zweifel aus Verzweiflung. Kein Argument kann ihr wirklich helfen. Man merkt auf einmal, wie Worte nicht tief genug dringen. Man merkt auf einmal, wie man mit dem besten Willen nicht die Tiefe der Verzweiflung erreicht, in der sich solch ein Mensch befindet. Auf jeden Fall alles bloß intellektuelle Gerede und ein paar gute Ratschläge entlarven sich als hohl und tot. Nur große Barmherzigkeit vermag hier vielleicht zu heilen, die Barmherzigkeit, die zur Geduld wirklich, wirklich bereit ist. Aber es gibt auch einen Zweifel aus Verzweiflung, dessen Hintergründe einmal aufgezeigt werden müssen. Ihr Lieben, was ich jetzt sage, das klingt vielleicht sehr hart, sehr hart. Aber ich bitte Sie, genau hinzuhören. Wissen Sie, es gibt Menschen, die haben geglaubt. Die haben das gelernt. Sie waren dabei geblieben. Sie lebten ihr Leben und Gott kam darin vor. Er hatte seinen Platz. Er war mit eingeplant im Leben. Man hatte vielleicht gehört, zu einem glücklichen Leben braucht man letztlich auch Gott. Natürlich wollte man glücklich leben. Also bekam Gott seinen Platz. Eines Tages, und ich denke jetzt an einen sehr, sehr konkreten Fall, eines Tages brach dann das große Unglück herein über diese Leute, an die ich jetzt denke und die so geglaubt hatten. Das große Unglück. Der einzige Sohn, 18 Jahre alt, hatte gerade den Führerschein gemacht und auf seiner allerersten Fahrt, der allein in seinem Auto saß, rast er gegen einen Baum und ist sofort tot. Ich habe selber 6 Kinder. Der Gedanke daran, dass eines meiner Kinder sterben muss und ich dann am Sarg eines meiner Kinder stehe, ist mir schlicht unmöglich. Das kann ich gar nicht denken. Das ist also unbeschreibliches Leid, was da über diese Eltern gekommen ist mit ihrem 18-jährigen Sohn. Und die Frage, die emporquoll aus dem verwundeten Herzen, die hieß, warum, warum, warum? Sie hatten zutiefst geglaubt, dass Gott ihnen ihr Glück bewahren würde. Und nun ist ihr ganzes Lebensglück zerstört. Warum? Und die haben da gesessen und ich sehe noch die Mutter vor mir, wie sie sagte, das kann Gott doch nicht tun. Niemand von uns hätte das Recht, hier oberflächlich zu urteilen. Aber das Warum wurde immer lauter. Es wurde zum Schrei der Anklage gegen Gott. Man kündigte Gott jeden Glauben auf. Wir wollen nichts mehr wissen, sagte sie mir dann etwas später, die Mutter. Gott hat uns zu hart bestraft. Das war zu grausam. Das war zu hart. Ich kann das jetzt nur sehr behutsam sagen und bitte Sie, das recht zu verstehen. Das Leid dieser Eltern offenbarte noch etwas ganz anderes. Offenbarte etwas ganz anderes, nämlich, sie hatten nie wirklich geglaubt. Sie hatten nie wirklich geglaubt, wenigstens wie Glaube verstanden wird in diesem Buch. Das hatten sie nie wirklich erfahren. Das kann man nämlich jahrelang zur Kirche gehen und nicht erfahren haben, was Glaube meint in diesem Buch, in der Heiligen Schrift. Das kann man nie wirklich geglaubt. Wissen Sie, die hatten nämlich Gott gesagt und ihr persönliches Glück dabei gemeint. Die hatten Gott gesagt und ihr Kind, denn daran bestand ihr Lebensglück, und ihr Kind gemeint. Gott oder Jesus Christus hatte herhalten müssen als Garant für ein glückliches Leben. Dafür hatte man ihn gebraucht. Gott als Garant für ein glückliches Leben. Dafür hatte man Gott gebraucht. Wie gebrauchen Sie Gott denn? Wer Gott so gebraucht als Garantie für das Glück des Lebens, der treibt tiefen Missbrauch mit dem lebendigen Gott. Gott ist nicht der Garant unseres irdischen Glücks, ist er nie gewesen. Gott ist kein Talisman, er ist kein Glücksbringer. In unserem Gesangbuch findet sich ein Lied, das heißt: In dir ist Freude in allem Leide. In diesem Gesangbuchlied, da ist verstanden, was Glauben heißt. Gott als Garant unseres irdischen Glücks? Nein, ihr Lieben, das ist ein schrecklicher religiöser und kirchlicher Irrtum, dem sich allerdings viele religiöse und kirchliche Leute auch hier in Österreich hingegeben haben. Da zwinge ich Gott nämlich unter mein Interesse, unter meinen Willen, in meine Hand. Vielleicht sind manche unter uns, die regelmäßig beten: Bitte machen Sie sich einmal Gedanken über Ihre eigenen Gebete. Ob Sie nicht ständig immer nur Ihren persönlichen Willen Gott offerieren. Gott, tu dies, tu das und tu mir jenes nicht. Im Vater unser aber heißt es genau umgekehrt: Nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille geschehe. Das heißt ja zunächst einmal, dass ich hier bitte, dass mein Wille nicht zu geschehen habe, sondern sein Wille soll geschehen. Also man zwingt Gott unter sein eigenes Interesse, man zwingt Gott unter seinen Willen, und das alles auf christlich. Und ist doch nichts anderes als tief heidnisch. Nimmt Gott jetzt mein Interesse nicht wahr, bricht zum Beispiel Leid in mein Leben ein, dann wird mit dem zerstörten Glück natürlich auch der zerstört, der es mir garantieren sollte. Und wissen Sie, was dann geschieht? Leid wandelt sich in Anklage, in Bitterkeit, in Hass. Auf Deutsch: Leid verwandelt sich plötzlich in Fluch, wenn ich Gott benutze wie einen Glücksbringer. Dann muss sich Leid verwandeln in Fluch, denn der Glücksbringer funktioniert nicht. Leid dagegen wandelt sich in Segen, wenn man sein ganzes Leben und alles, was dieses Leben bringt, aus Gottes Händen nimmt. Aus Gottes Händen. Auch das Leid aus Gottes Händen. Und wenn Sie Leid, Ihr persönliches Leid, wenn Sie das einmal lernen, es aus der Hand Gottes anzunehmen, also innerlich nicht immer nur nein, nein, nein dagegen schreien. Die Seele kann ja sehr leise schreien über Jahre und Jahrzehnte hinweg. Ihr ständiges Nein, Nein, Nein. Dann leben Sie, dafür steht das Wörtlein Nein, ständig aus der Negation. Wenn Sie aber das Leid einmal aus der Hand Gottes nehmen und sagen: Herr, du hast es nun gegeben und nun will ich es aus deiner Hand nehmen, da auf einmal wird das Nein immer leiser. Es stirbt in Ihnen und es wird daraus ein zartes Ja. Ja, ich nehme es aus deiner Hand. Und wissen Sie, was sich dann ereignet? Dann wird dieses Leid zum Segen werden, zu einem tiefen Segen in Ihrem Leben. zu einem tiefen Segen. Ich weiß das aus meinem eigenen Leben, dass das nicht so schnell geht, nicht so in einigen Wochen, in einigen Tagen oder Wochen. Aber dass wir es lernen, Leid aus der Hand Gottes zu nehmen, damit wir unter den Segen Gottes kommen. Daran liegt unendlich viel. Und dann wird man selber zu einem gesegneten Menschen. Leid, ihr Lieben, das ist sehr oft die Anfrage Gottes. Wen meinst du mit deinem Glauben eigentlich? Meinst du dein Glück oder meinst du mich, deinen Gott? Ihr Lieben, hier schiebt es sich auf Messerschneide. Warum glauben wir eigentlich, wenn wir glauben? Weil wir Gott lieben oder weil wir nur das lieben, was er zu geben hat? Dazwischen liegen aber Welten. Dazwischen liegen Welten. Wenn ich ein Maler wäre, dann würde ich gerne auf meinen Vortragsreisen zwei Bilder mit mir herumführen, die ich selber gemalt hätte. Und dann würde ich Ihnen heute Abend auch diese beiden Bilder zeigen. Weil ich nun nicht so gut malen kann, muss ich Ihnen das mit Worten erklären. Auf dem ersten Bild, da sehen Sie einen Menschen, meinetwegen auf einem freien Feld, und dieser Mensch greift nach der Hand Gottes und so aus den Wolken herauskommt, so stilisiert, natürlich nicht kitschig gemacht, wenn ich ein Maler wäre, wäre ich ja kein kitschiger Maler, nicht? Dann käme also die Hand Gottes heraus aus den Wolken auf diesen Menschen zu. Und die Hand Gottes sehen wir auf diesem Bild von der Rückseite, nur den Handrücken sehen wir. Die Hand Gottes kommt und der Mensch ergreift Gottes Hand. Das wäre das eine Bild. Das würde ich Ihnen jetzt zeigen. Und nun das zweite Bild. Ein Mensch steht auf einem freien Feld und wieder ergreift nach oben und die Hand Gottes kommt aus dem Himmel und wir sehen wieder den Rücken. Und im Grunde genommen stellen Sie fest, es ist ja genau das gleiche Bild. Der Mensch greift nach Gott, nach Gottes Hand. Und dann würde ich Ihnen sagen, sehen Sie, ich bin ja der Künstler, ich habe mir etwas dabei gedacht. Diese beiden Bilder sind so grundverschieden, wie Tag und Nacht grundverschieden sind. Und Sie würden dann mit Recht fragen, wieso? Ich will es Ihnen sagen. Und ich würde Ihnen sagen, sehen Sie, der eine, er greift nach der Hand Gottes und er meint auch wirklich Gottes Hand. Er meint Gott und sagt, wie das mal in einem Psalm steht, wenn ich nur dich habe, Gott, dann frage ich nicht nach Himmel und Erde. Also er greift nach der Hand Gottes und meint wirklich Gott. Aber der andere, dem anderen Bild, er greift auch nach der Hand Gottes. Aber was Sie nicht sehen können, ist dieses. Der meint nicht Gottes Hand, sondern der meint, was da drin ist, in Gottes Hand. Verstehen Sie? Und verstehen Sie, warum ich jetzt sage, das sind zwei Welten. Das sind zwei Welten. Er meint nicht die Hand Gottes, er meint, was da drin ist in der Hand Gottes. Die Pfennige, die Schillinge, die Dinge. Es gibt viel Religiosität in diesem Land. Einmal wird es offenbar, ob es nur ein Greifen nach der Hand Gottes war, die Hand Gottes gar nicht meinte, sondern immer nur, was man selber kriegen konnte, aus der Hand Gottes. Oder ob es wirklich Gott ist, den wir gemeint haben. Das ist eine Scheinfrömmigkeit, die nur das will, was Gott zu geben hat. da will man die Gabe, aber nicht den Geber. Und der Apostel Paulus sagt, das ist die schrecklichste aller Sünden, das ist die Ursünde. Die Gabe wollen, aber nicht den Geber. Wissen Sie, dass Sie mit solch einer Scheinfrömmigkeit Gott zutiefst beleidigen? Mit solch vorgetäuschter Frömmigkeit, die so tut, als meine sie Gott, in Wirklichkeit aber nur auf das aus ist, was er zu geben hat. Und wissen Sie, dass das Gott unendlich wehtut? Gott nämlich, Gott will ein ganz tiefes Liebesverhältnis zu dir. Das will er. Er hat dich unendlich lieb. Gott will ein tiefes Liebesverhältnis zu dir, dass du ihn dann auch liebst um seinetwillen. Du aber würdigst das alles herab zu einem eiskalten Geschäftsverhältnis. Ihr Lieben, das ist doch unter Menschen schon so. Wenn die Braut spürt, er täuscht seine Liebe ja nur vor, er meint mich ja gar nicht. Er meint ja nur, was ich mitbringe. Das Geld, mein Haus oder so. Das muss doch furchtbar sein. Ich war jung und tüchtig verliebt. Und dann kam ich doch ins Krankenhaus. Nicht, weil ich jetzt so verliebt war. So schlimm war es dann auch wieder nicht. Also ich war jung und tüchtig verliebt. Dann kam ich ins Krankenhaus. Es ging auf Leben und Tod. Mandeln raus. Ach, schrecklich. Ja. Und dann hatte ich das vorher meiner zukünftigen Verlobten und ich hoffte sehr, dass sie es mal werden würde, vorher gesagt, dann und dann bin ich im Krankenhaus, da und da. Und Besuchszeit ist sonntags von 3 bis 4 oder was. Und nun habe ich da gelegen, nicht mit meinem kaputten Hals. Und dann kam Sonntagnachmittag, 15 Uhr, nicht? Und ich sah, wie dann so 1 Minute vor 3, eine Minute kann eine Ewigkeit werden, das kann ich Ihnen aber sagen, wird sie kommen oder wird sie nicht kommen? Nicht, das wäre so das erste Signal gewesen, dass sie es auch so ein bisschen ernster meint und so weiter. Wir sitzten uns noch. Und dann 3 Uhr. Und dann ging die Tür auf. Und dann kam sie. Die Tasche mit den Keksen in ihrer Hand kam dann nämlich auf mich zu, verstehen Sie? Und ich sah diese Tasche, ich sah sofort, sie hat was in der Hand. Ein Täschchen, da war ein Sackerl drin mit Keksen und so weiter. Und dann habe ich 1 Stunde lang mich nur damit beschäftigt, was sie mitgebracht hatte. Also mit ihrer schönen Gabe. Um die Geberin habe ich mich dann in dieser Stunde natürlich nicht gekümmert. Meinen Sie, die hätte mich geheiratet? Meinen Sie das wirklich? Du, die wäre nie mehr wiedergekommen. Ach, ihr lieben Leute. Es ging mir doch nicht um die Kekse, die sie da mitbrachte. Es ging mir nur um sie. Nur um sie. Und dann habe ich ihre Hand gehalten. Nicht, weil da die Kekse drin waren, sondern, nicht? Sie verstehen. Können Sie mir geistig folgen? Nicht? Dann habe ich ihre Hand genommen. Und dann habe ich die gehalten. Und so ein bisschen zaghaft gedrückt. Nochmal, wir siezten uns noch, nicht? Und wieder so ein bisschen so wie rein zufällig und so, verstehen Sie? Die Hand, das heißt, diese ganze Person, sie war mir wesentlich. Was war denn nun mit den Keksen? Ach, die waren so unwichtig. Oh nein, das waren sie auch nicht. Vor allen Dingen, als sie dann gegangen war, verstehen Sie? Weil die von ihr waren, bekamen die plötzlich einen ganz besonderen Wert für mich. Sie hatten einen ganz besonderen Glanz. Ich konnte die sowieso da nicht essen, denn das war noch kaputt. Das dauerte noch ein paar Tage, nicht? Aber ich bin sonst sehr freigebig, nicht? Ich bin sonst sehr freigebig. Aber von diesen Keksen, ich weiß nicht, ob Sie das verstehen, mochte ich keinen abgeben, nicht? Warum? Die waren von ihr. Verstehen Sie? Einfache, banale Kekse wurden plötzlich schön. Waren nicht einfach banale Kekse, sie waren ein Gruß von ihr. Fast ein Kuss, verstehen Sie? Oh, das waren Kekse, ich kann Ihnen sagen. Das waren Kekse. Sehen Sie, so intensiv wird dann plötzlich die Gabe empfunden, wenn man den Geber liebt. So ist das. Die Liebe macht das Ganze erst schön. Liebt man aber den Geber nicht, dann wird alles banal und grau und langweilig, die wir nur durch die Technik ständig überspielen können. Diese Langeweile hat etwas damit zu tun, dass wir den Geber der Dinge nicht mehr lieben. Und dann wird es langweilig. Also, die Lebensintensität geht verloren. Ich muss immer mehr Anreize haben, um das Leben reizvoll zu gestalten, aber in mir selber wird alles stumpf und dumpf. Manchmal fragt Gott bei uns an durch Leid: Wen meinst du eigentlich, mich oder deine Interessen? Mich oder die Erfüllung deiner Wünsche? Wenn ich nur dich habe, so frage ich nicht nach Himmel und Erde. Das ist die Weise des Glaubens in der Heiligen Schrift. Gott nicht lieben, weil er Dinge gibt, sondern ihn lieben um seinetwillen. Und Sie spüren es vielleicht selbst. Das setzt ein ganz inniges, persönliches Gottesverhältnis voraus. Ein ganz inniges, persönliches Gottesverhältnis. Großer Philosoph hat mal gesagt: Gott ist die Tiefe des Seins. Was ist das alles für ein Unsinn? Zu der Tiefe des Seins, da kann man kein inneres und inniges persönliches Gottesverhältnis haben. Nein, es geht hier um den lebendigen Gott. Und darum möchte ich in meinem letzten Teil etwas sagen zu dem Punkt vom Zweifel zum Glauben. Wie ist es möglich, vom Zweifel zum Glauben zu kommen? Ihr Lieben, man sagt ja gerne: Ich habe den Glauben gelernt. Das habe ich oft gehört. So in der Schule oder im kirchlichen Unterricht, im Firmenunterricht oder im Konfirmandenunterricht und so weiter. Ich habe den Glauben gelernt. Aber ihr Lieben, kann man eigentlich den Glauben lernen? Kann man das? Kann man da so ein paar Dinge auswendig lernen und ein paar Inhalte hier oben begreifen und dann hat man den Glauben gelernt? Nein, dann hat man nur die Inhalte gelernt, nur die Gedanken. Glauben aber im eigentlichen Sinne des Neuen Testamentes, den kann man nicht einfach nur so lernen, sondern den muss man wagen. Sie haben immer nur das geglaubt, was sie gewagt haben. Und darum liegt auch in diesem Glaubensbegriff des Neuen Testamentes beides. Dieses natürlich auch etwas kennen und erkennen, aber dann es sich wagen auf dieses, was man dort erkannt hat. Nicht Gedanken über den Glauben für richtig halten, sondern seine Lebensexistenz hineinwagen in den Glauben. Das Wort Glauben ist ein Starwort in der Kirche, aber es ist, hat etwas mit der Wandlung unserer Sprache zu tun. Es ist ein Wort, das sich im Grunde genommen nicht mehr gebrauchen lässt, weil es in unserem modernen Sprachgebrauch genau das Gegenteil von dem sagt, was im Neuen Testament gemeint ist. Wenn ich so einen Österreicher frage, wenn ich ihn frage, na, was meinst du denn, was ist Glauben? Die meisten Österreicher sagen mir: Glauben heißt nicht wissen. Haben Sie mal gehört? Glauben heißt nicht wissen. Nicht? Der kann gar nichts dafür, der liebe Österreicher, wenn er das sagt. Die Deutschen sagen das übrigens auch so. Denn so reden wir heute. Heute war das Wetter ja einigermaßen. Ich glaube, morgen wird es noch besser. Da drücke ich also aus. Ich weiß es nicht genau und dieses nicht genau Wissen nenne ich Glauben. Glauben heißt nicht Wissen. Im Neuen Testament ist es hundertprozentig anders. Da hat es etwas mit ganz großer Gewissheit zu tun. Glauben im Neuen Testament heißt vor allen Dingen Vertrauen, weil ich so gewiss sein darf, dass Gott mich nicht belügt, wenn er sagt, dass er mich lieb hat. Deswegen darf ich ihm jetzt ganz vertrauen. Das Wort Vertrauen, um das geht es eigentlich, wenn wir von Glauben reden. Vertrauen, ihr Lieben, das ist das Wort, um das es geht. Es ist ja die Brücke überhaupt zu unserer ganzen Welt, die um uns herum ist. Das Wort Vertrauen ist die Brücke zum Leben überhaupt. Ohne Vertrauen könnten wir alle miteinander nicht leben. Vertrauen ermöglicht Leben. Nur Vertrauen ermöglicht Leben. Ohne Vertrauen gäbe es kein Leben. Dann müsste ich ja bei jedem nächsten Schritt misstrauisch sein. Zum Beispiel, wenn ich in ein Autobus steige, da vertraue ich ja. Jeder von uns hat das schon gehört, dass es einen Autobus gegeben hat, der verunglückt ist und es gab meinetwegen 27 Tote. Das kommt doch vor. Und dennoch investieren wir Vertrauen. Wir fragen den Fahrer nicht, zeigen Sie mal erst Ihren Führerschein. Wir setzen einfach voraus, er hat ihn. Sind Sie auch im letzten Monat beim Arzt gewesen? Ist Ihr Herz gesund? Auch das fragen wir nicht. Ist der Autobus in Ordnung? Auch das fragen wir nicht. Wir können nur mit dem Autobus fahren, wenn wir vertrauen. So ist es. Vertrauen ist die Brücke zu dieser Welt, zur Lebensmöglichkeit überhaupt. Stell dich mal vor, wenn wir alle misstrauen würden, nicht? Also ich bin ja so einer, ich bin ja misstrauisch bis also ins Letzte. Nicht? Als ich das erste Mal hier diese Kirche betrat, nicht? Da sagte Herr Pfarrer, ach, treten Sie doch bitte näher. Ich sofort, halt, was heißt hier, treten Sie bitte näher? Nicht? Ich betrete doch nicht einfach solch einen Raum. Da lasse ich mir erst vorher mal die statischen Pläne geben und schaue da mal ganz gründlich rein, ob die sich da überhaupt auch nicht verrechnet haben, verstehen Sie? Ihr Lieben, das ist immer schon mal passiert, eine große Menschenmenge saß zusammen und plötzlich krachten die Balken und Balken fielen runter und auf die Menge und 20 Leute waren tot und 27 schwer verletzt. Stimmt's oder habe ich recht? Sie kommen einfach hier so rein? In diese brüchige Kirche? Ich bitte Sie. Sie merken, das ist selbstverständlich. Wir vertrauen uns an. Oder im Restaurant, nicht? Ich esse ja nun furchtbar gerne Jägerschnitzel. Kennen Sie Jägerschnitzel? Mit Pilzen, ne? Mit Pilzen. Aber mit Pilzen, da hat man ja schon so manches gehört, ne? Darum habe ich dann auch immer so ein kleines Chemieköfferchen bei mir. Und wenn dann das Jägerschnitzel kommt, dann wird erstmal alles auseinandergenommen, nicht? Die Pilze und das Schnitzel und so weiter und alles genau untersucht. Fragen Sie nicht, wie das hinterher aussieht. Und wie das dann noch schmeckt. Aber das ist egal. Misstrauen first, nicht sozusagen. Verstehen Sie? Tja, oder bei uns zu Hause, fragen Sie meine Frau, die dreht ja nun langsam durch, ne? Jedes Glas Milch, das sie mir serviert, sofort Chemieköfferchen rausgeschaut, untersucht, analysiert, nicht? Ich habe nämlich mal einen Krimi gelesen. Da hat eine Frau ihrem Mann Rattengift in die Milch getan, ne? Und so, verstehen Sie? Das gibt es alles. Merken Sie, wir können nicht leben, Wenn wir nicht vertrauen, es geht nicht. Es geht nicht. Wir können nicht leben. Durch Vertrauen aber, also durch Glauben, erreicht unser Leben erst seine Tiefe und seine Schönheit. Und das gilt nun auch im Blick auf Gott. Gott steht da und sagt: Ich verlange von euch nicht mehr, als ihr für die banalsten Dinge dieser Welt aufbringt, als ihr für die banalsten Dinge dieser Welt aufbringt, nämlich Vertrauen. Du setzt dich auf den Sessel und vertraust, dass er hält. Und ich will von dir, dass du meinem Wort vertraust, wenn es dir sagt: Ich habe dich lieb. Das bittet Gott von dir. Denn Gott kann alles. Nur eines will er nicht und tut er nicht: dass er dich zum Vertrauen zwingt. Er will, dass du in Freiheit aufgrund seines Wortes, und das ist immer Liebeswort, aufgrund seines Wortes ihm vertraust. Das will er. Ihr Lieben, das setzt natürlich Offenheit voraus. Offenheit für Gott grundsätzlich und für sein Wort. Und diese Offenheit beginnt bei Zweiflern, und ich rede ja in erster Linie zu Zweiflern unter uns, beginnt beim Zweifler damit, dass er endlich einmal das Format aufbringt, seinen eigenen Zweifel selbst einmal zu bezweifeln. Glaube bei Zweiflern beginnt damit, dass jemand das Format hat, den eigenen Zweifel zu bezweifeln. Es gibt Leute, die bezweifeln alles, wirklich alles, nur ihren Zweifel. Den sparen sie aus. An den glauben sie mit geradezu religiöser Inbrunst. Bitte nehmen Sie das mit: Zweifler glauben auch. Sie glauben an ihre eigenen Zweifel. Den Platz Gottes in ihrem Herzen haben sie leergefegt, und dann haben sie ihren Zweifel auf diesen Platz gesetzt. Und nun glauben sie an ihren Zweifel. Zweifel ist eine Art Gottesersatz, denn Zweifel werden geglaubt. Wer nicht glaubt, glaubt eben auch. Und man muss übrigens erst eine ganze Menge glauben, um nicht glauben zu müssen. Das kann ich Ihnen sagen. Wer nicht glaubt, glaubt auch. Er glaubt an seinen Unglauben und verleiht diesem Unglauben göttlichen Rang. Wer Zweifel glaubt ebenfalls. Er glaubt an seine Zweifel und verleiht seinen Zweifeln göttlichen Rang. Aber du kannst hundertprozentig sicher gehen, dass deinen Zweifeln nicht göttlicher Rang gebührt. Die Zweifel produzierst du doch. Du aber kannst nicht Gott produzieren, auch nicht den Gott, der da Zweifel heißt. Der Zweifel ist der Gott, der uns aus dem Gehirn gesprungen ist. Wir aber reden von dem Gott, der unser Gehirn gemacht hat. Und das ist ganz was anderes. Und der kann nur erkannt werden durch Vertrauen. Sonst geht er vorüber und du hast es nicht gemerkt. Sonst geht er vorüber und du hast es nicht gemerkt. Und was wird daran deutlich? Es wird daran deutlich: Er ist Person, ein persönlicher Gott. Zugang zu einer Person findest du niemals durch die Analyse dieser Person, sondern nur durch die Liebe und durch das Vertrauen findest du Zugang zu einer Person. Und darum spielen Liebe zu Gott und Vertrauen zu Gott die entscheidende Rolle überhaupt im Glauben. Glauben ist nichts anderes als die Liebe zu Gott. Er hat uns zuerst geliebt. Und die ganze Heilige Schrift ist ja nichts anderes als ein Liebeswerben Gottes. Und Gott sagt das manchmal selber: Ich bin dein Bräutigam und ich werbe um dich. Ein Liebeswerben Gottes. Alle Verkündigung des Evangeliums ist ein Liebeswerben Gottes. Der entscheidende Satz im Evangelium heißt: So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. So sehr hat Gott die Welt geliebt. Wie kommt man zum Glauben? Indem man zunächst beginnt, seinen Zweifel einmal selber zu bezweifeln. Und wenn man sich dann dem Worte Gottes einmal öffnet und einmal hinhört, und dann hört man dieses, was er sagt: kommt her zu mir alle. Oder Paulus sagt: Ist jemand in Christus, dann ist er ganz neu, eine neue Schöpfung. Man kann, sagt er, in Christus sein. Und das ist Glauben, in Christus. Man kann sich das so vorstellen: Jesus Christus kommt und nimmt dich in die Arme, schließt die Arme um dich, dann bist du in Christus. Ganz und gar in Christus. Es ist aber wichtig, dass man das in einer großen, fröhlichen Gewissheit wirklich weiß und glaubt. Ist jemand in Christus? Sind Sie in Christus? Ich habe nicht gefragt, sind Sie in der Kirche? Ihr Lieben, das kann etwas völlig anderes sein, muss nicht, aber kann, dass wir uns hier nichts vormachen an dieser Stelle. Nirgendwo steht es, dass die Zugehörigkeit zu irgendeiner Kirche dieses in Christus sein ersetzen könnte. Nein, ist jemand in Christus? Vielleicht sagen Sie: Aber ich habe eine ganz hohe Meinung von Jesus Christus. Ihr Lieben, das ist nicht die Frage. Vielleicht sagen Sie: Aber ich bin doch getauft. Ihr Lieben, das ist viel. Aber das ist nicht die Frage. Vielleicht sagen Sie: Ich bin doch gefirmt oder konfirmiert. Das ist auch sehr schön. Aber das ist nicht die Frage. Das kann nämlich alles zum toten religiösen Brauch herabsinken, zum bloßen Kult. Man kann alle heiligen Dinge missbrauchen. Man kann sogar Gott missbrauchen und merkt es nicht mal. Es kann eine ganze Kirche Gott missbrauchen und merkt es jahrhundertelang nicht. Das ist nicht die Frage: Bin ich in der Kirche? Das ist nicht die Frage: Zelebriere ich einen religiösen Kult? Mach doch Gott nicht so lächerlich und so niedrig und so kleinkariert. Die Frage heißt: Bin ich in Christus? Das ist die Frage. Ist jemand in Christus, dann ist er die neue Schöpfung. In Christus sein, das geht nicht ohne Vertrauen, ohne Glauben, ohne dass man sich ihm einfach anvertraut. Vielleicht fragen Sie: Ja, wie vertraut man sich ihm denn an? Ich möchte ja gerne diese Gewissheit haben. Dann will ich Ihnen das gerne sagen. Wir wollen uns das jetzt einmal, dieses In-Christus-Sein, sehr räumlich vorstellen. Das Evangelium, das Leben mit Gott, das Leben mit Jesus Christus, wir stellen es uns einmal vor wie ein Flugzeug. Das Leben mit Gott wie ein Flugzeug. Wozu gibt es ein Flugzeug? Nun, dass man damit fliegt. Man kann aber nur damit fliegen, ihr Lieben, wenn man dort einsteigt. Das ist doch wohl klar, ne? Das ist klar, wenn man dort einsteigt. Dieses Einsteigen aber heißt: Ich vertraue mich jetzt dieser anderen Wirklichkeit an. Dieser Wirklichkeit Flugzeug. Und ich vertraue mich ihr nur dann an, wenn ich einsteige. Glauben im Neuen Testament heißt, sich der Wirklichkeit des lebendigen Gottes rückhaltlos anvertrauen. Das heißt Glauben im Neuen Testament. Sich an ihn ausliefern, das heißt bei ihm persönlich einsteigen. Ich vertraue mich Christus an, ich steige bei ihm ein. Und steige ich bei ihm ein, dann bin ich in, könnte man sagen. Dann bin ich in Christus. Dann sind sie wirklich in. Das möchte ich ihnen gönnen, dass sie wirklich in sind. Aber nicht, um in ein paar Wochen wieder out zu sein, sondern in Christus zu sein. Sind sie in Christus? Ich frage sie, sind sie eingestiegen, dass sie sagen können, ja, ich weiß, ich bin ganz in ihm. Vielleicht sagen sie, ich habe eine ganz hohe Meinung von dem Flugzeug, von dem Evangelium. Ihr Lieben, das ist sehr nett, aber damit sind Sie noch nicht eingestiegen. Vielleicht sagen Sie, ich habe eine ganz hohe Meinung von dem Piloten, Christus, sagen wir jetzt mal, um im Bild zu bleiben. Ich würde sagen, das ist auch sehr nett, aber damit sind Sie noch nicht eingestiegen. Vielleicht sagen Sie, ich habe aber ein gültiges Ticket, nicht, einen gültigen Flugschein. Und denken vielleicht an ihre Taufurkunde. Ich würde sagen, das ist eine großartige Sache. Aber damit sind sie noch nicht eingestiegen. Vielleicht sagen sie, ich habe sogar dieses Ticket, die Taufurkunde, meine Taufe, bestätigen lassen. Man muss ja, wenn man einen Fluch angemeldet hat und die Karte hat, dann muss man 3 Tage vorher, wenn es sich um einen größeren Fluch handelt, nicht die Experten unter uns wissen das, dann muss man dieses noch einmal bestätigen. Wissen Sie, wie das auf Englisch heißt? Auf Englisch heißt das, I have to confirm my flight. Confirm, haben Sie gehört? Konfirmieren heißt das. Konfirmieren. Firmung ist genau dasselbe. Unsere Firmung bzw. Konfirmation, nicht? Das war gewissermaßen, dass wir jetzt das bestätigen, ja, ich bin getauft und ich will jetzt auch ihm gehören. Das ist eigentlich gemeint, nicht dieses I have confirmed my flight. Vielleicht bist du wirklich gefirmt und bist konfirmiert, das ist wunderbar. Aber darf ich Ihnen was sagen, was mir mal passiert ist? Ich war in Indien, in Kalkutta. Da hatte ich den Flugschein. Den hatte ich konfirmen lassen, ich hatte ihn also bestätigen lassen und dann bin ich doch nicht eingestiegen. Es war alles in Ordnung, sogar der Fluch war konfirmiert, aber ich war dennoch nicht eingestiegen. Sie können gefirmt sein, Sie können konfirmiert sein und dennoch draußen sein. Sie können eine hohe Meinung haben, Sie können einen Taufschein besitzen, Sie können alles haben und doch nicht eingestiegen sein. Ich will Ihnen das einmal bekennen, von meiner Konfirmation. Da habe ich da vor dem Altar gestanden und wurde mit den anderen Konfirmanden gefragt, wollt ihr jetzt Christus und seiner Kirche gehören? Und da habe ich wie auf Kommando Ja gesagt. Aber ich habe Nein gemeint. Dieses Ja war damals ungültig. Das war ungültig. Und ich wusste, dass ich später, als ich noch einmal ans Neue Testament rankam, da wusste ich, wenn ich in Christus sein will, dann muss ich dieses Ja noch einmal nachvollziehen, einsteigen bei Jesus Christus. Das Entscheidende ist plötzlich, nachdem er alles getan hat, das persönliche Vertrauen zu ihm. Der Preis ist bezahlt, dass man bei ihm einsteigen darf, und zwar sehr teuer. Dein Platz ist schon bereitet und er hat viel gekostet, nämlich das Blut des Sohnes Gottes hat es gekostet. Alles ist bereit. Aber das in Anspruch nehmen, sich der Gotteswirklichkeit Jesu Christi anvertrauen, da bist du gerufen und da bist du gefragt. Nochmal, Gott sagt, ich verlange von dir nur das, was du den alltäglichen Dingen gegenüber aufbringst. Das ist Glauben und Vertrauen. Und Glauben heißt nicht eine gute Meinung von ihm zu haben, sondern einsteigen. Sind Sie eingestiegen? Wie ist das möglich? Wie ist das möglich? Ihr Lieben, wenn in ihnen der Wunsch da ist, nach dieser tiefen Gewissheit, dass sie gerne sagen möchten, ja, ich möchte einsteigen, ich möchte zu ihm gehören. Wenn in ihnen dieser Wunsch da ist, dann ist das ein Zeichen dafür, dass Gottes Wort und Gottes Geist schon ganz mächtig an ihnen gewirkt haben. Der Apostel Paulus sagt einmal, der natürliche Mensch vernimmt nichts vom Geiste Gottes. Es ist ihm dummes Zeug. Und wenn Sie hier plötzlich sitzen und spüren, das ist mir nicht mehr dummes Zeug, sondern ich möchte gerne dazugehören, dann ist es ein Zeichen dafür, dass Sie nicht mehr einfach der natürliche Mensch sind. Da ist das andere schon aufgebrochen, was Paulus dann den geistlichen Menschen nennt. Und wenn Sie da die Frage haben, wie kann ich denn zu dieser Gewissheit kommen, dass ich ihm gehöre? Dann möchte ich Ihnen sagen, das ist ein Geheimnis. Aber dieses Geheimnis liegt nicht in der Kompliziertheit, sondern in der Einfachheit. Jesus hat einmal gesagt, lass die Kinder zu mir kommen. Selbst Kinder können zu ihm kommen. Was einem Kind möglich ist, werden sie auch fertig bringen, nämlich zu ihm kommen. Wie kommt man zu ihm? Nun, indem man ihm das einmal schlicht und einfach sagt, indem man mal in einem Gebet sagt, Herr, ich möchte zu dir kommen, ich möchte dir gehören mit meinem ganzen Leben. Ein Gebet, in dem man sein Leben ihm ausliefert. Vielleicht sollte dieses Gebet drei Dinge beinhalten. Das eine, Herr, vergib mir alle meine Schuld. Das andere, Herr, ich möchte mein Leben dir in die Hände legen. Nimm mein Leben so, wie es ist. Und das dritte, dann können Sie nur noch Danke sagen. Denn er nimmt es. Es gibt ein wunderbares Wort im Neuen Testament. Da sagt Jesus, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Ihr Männer, warum kommt ihr nicht zu ihm? Und ihr Frauen und ihr jungen Leute, kommt zu ihm. Morgen Abend rede ich über die Freude und über das Schöne am Evangelium. Und morgen Abend, ich möchte das jetzt schon sagen, morgen Abend möchte ich die unter uns, die gerne in der Gemeinschaft mit anderen ein Gebet der Lebensübergabe einmal sprechen möchten, ihr Leben Jesus ausliefern möchten, die möchte ich morgen Abend einladen zu einer kurzen Nachversammlung, die wir am Ende des Abends, ich höre etwas früher dann auf, die anderen bitte ich dann zu gehen, eine Nachversammlung, die wir dann am Ende des Abends hier miteinander haben wollen, wo wir gewissermaßen das Ja unserer Firmung oder das Ja unserer Konfirmation einmal nachvollziehen können. Muss man dann da zurückbleiben, fragen Sie vielleicht. Nein, das muss man gar nicht. Sie können dieses schlichte Gebet dort, wo Sie jetzt sitzen, wirklich beten und sprechen. Oder zu Hause in Ihrem stillen Kämmerlein. Ich möchte es nur denen anbieten, denen das eine Hilfe ist, ist es mit anderen gemeinsam zu tun. Und es ist vielen eine Hilfe geworden, wir haben es immer wieder erlebt. Darauf möchte ich Sie jetzt schon aufmerksam machen und Sie morgen besonders zu dieser Nachversammlung dann mit einladen. Ihr Lieben, das war die Frage, sind Sie eingestiegen? Vielleicht denken Sie, ja, aber ich kenne mich doch. ich halte dann doch nicht durch. Irgendwann falle ich dann doch wieder raus und falle wieder ab. Ihr Lieben, ich möchte Ihnen jetzt eigentlich fast das Schönste sagen, was an dieser Stelle zu sagen ist. Sie überschätzen sich maßlos, wenn Sie meinen, Sie fallen einfach so heraus. Nehmen wir noch einmal dieses Beispiel vom Flugzeug. Als mein ältester Sohn ein kleiner Bursche war, da lebten wir in Berlin und wir flogen einmal von Berlin nach Düsseldorf. Und dann sagte die Stewardess, kaum nachdem wir gestartet waren, schnallen Sie sich bitte wieder an, wir kommen so durch Turbulenzen und es wackelt kräftig und zu Ihrer Sicherheit bitte schnallen Sie sich wieder an. Und ich schnallte mich an, sagte auch zu meinem kleinen Sohn, Martin, schnall dich an und so weiter. Und dann schaute ich so ein bisschen so aus dem Fenster und dann wollte ich meinem Sohn, wir kamen gerade übers Weserbergland, da gibt's die Weser, ich weiß nicht, wie Sie sich in der deutschen Geografie auskennen, wunderschöner Fluss, nicht? Und so, und dann sagte ich zu meinem Sohn, Martin, schau mal, hier ist die... Und dann sah ich, dass er sich wieder losgemacht hatte und im Gang hin und her rannte. Er war ungehorsam gewesen, rannte hin und her, plötzlich stolpert er im Flugzeug, Sie verstehen, stolpert, fällt hin und fällt natürlich durch, nicht? Durch Flugzeug runter genau in die Weser. Gibt's das? Können Sie sich das vorstellen? Kann man, wenn man im Flugzeug fällt, rausfallen? Oh nein, ihr Lieben, er fiel. Und er hatte auch eine kleine dicke Nase, gebrüllt hat er auch, nicht? Die Tränen flossen. Er fiel, aber er fiel doch nicht heraus. Warum denn nicht, ihr Lieben, etwas, was viel stärker war als er, auch viel stärker als sein Sturz, viel stärker als sein Fallen, etwas, was viel stärker war, hatte ihn umgeben und hielt ihn fest und brachte ihn durch. Jesus sagt einmal, niemand, und das sagt er von denen, die in Christus sind, die ihr Leben ihm anvertraut haben, er sagt, niemand wird sie mir aus meiner Hand reißen. Mein Vater ist stärker als alles. Niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Ist jemand in Christus, dann kann er ganz gewiss sein. Sind sie in Christus, dann können sie ganz gewiss sein. Aber ganz in Christus sein, das ist es, worum es geht. Nicht so halbe, wissen Sie, so halbe Sachen. Wer in Christus ist, der wird von Christus gehalten. Aber es gibt so Menschen, die möchten so halb in Christus sein und so halb draußen, wissen Sie. Sie möchten ja mit, aber sie möchten auch nicht so ganz, sich ihm so ganz anvertrauen. Und das, ihr Lieben, das geht nicht. Du sollst Gott lieben von ganzem Herzen. Stellen Sie sich mal vor, da fragt der Bräutigam seine Braut, liebst du mich? Und sie sagt, ja, mein halbes Herz liebt dich schon. Du, das ist furchtbar. Ich komme zum Schluss. Ich sehe vor mir ein Flugzeug und an diesem Flugzeug kleben schreckliche Visionen. 1943, da lag eine Abteilung von Deutschen und Österreichern eingekesselt in diesem Hexenkessel von Stalingrad. Die Sowjets kamen immer näher und der Raum, den die deutschen und österreichischen Truppen hatten, wurde immer enger. Es war kein Entrinnen mehr. was ich Ihnen jetzt sage, das ist authentisch. Und dann hatten sie dort in diesem Kessel von Stalingrad noch ein einziges Flugzeug, ein letztes Flugzeug. Und dieses letzte Flugzeug, das wurde ganz schnell reserviert für die Kranken und Verwundeten. Man hatte damit noch die Möglichkeit, einmal rauszukommen aus Stalingrad bis nach Kiew. Das war noch in deutscher Hand. Und dann hat ein Run eingesetzt, hin auf dieses Flugzeug. Alle wollten mit, aber es durften nur die Verwundeten rein. Nur die Gesunden mussten draußen bleiben. Und dann sind da welche gekommen und haben sich von außen an das Gestänge dieses Flugzeuges gehängt. An die Tragflächen, da waren so Gestänge dran, da haben sie sich reingekrallt. Und als das Flugzeug hochhob, dann sah man, wie sie da hingen. Sie hingen dran, draußen am Flugzeug. Aber als das Flugzeug in Kiew landete, ihr Lieben, da waren sie alle abgefallen, alle. Nur die da drin waren, die waren durchgekommen. Wissen Sie, warum die abgefallen waren? Die hingen ja nur dran. Die hingen ja nur dran. Gott sagt, häng dich nicht nur so ein bisschen dran. Steig ein. Mach ganze Sache. Und wissen Sie, wer wirklich bereit ist einzusteigen, der unter uns, der etwas von seinen Verwundungen weiß, von den Wunden, die ihm die Sünde geschlagen hat in seinem Leben, der hat die Sehnsucht einzusteigen. Der. Ich habe vor Studenten in einer großen Halle gesprochen in Innsbruck, in der Universität. Und da habe ich in dem Vortrag das Wort Sünde erwähnt. Und dann schrie mitten im Vortrag in diesem Hörsaal ein Student: Sünde, können Sie mir das mal definieren? Können Sie mir das mal definieren? Und dann habe ich gesagt, tun Sie doch nicht so, als ob Sie nicht wüssten, was das ist. Es wurde sehr still. Das wusste auf einmal jeder. Wer etwas weiß von den Wunden, die ihm die Sünde geschlagen hat, der wird Sehnsucht haben, einzusteigen bei Jesus. Denn die, die zu ihm gehören, sind nicht Menschen mit den besten Charakteren, ich gebe es zu, sind nicht Menschen mit dem besonders edlem Wesen, ich gebe es zu, die zu ihm gehören, sind nur die begnadigten Sünder. Die gehören zu ihm, die aber wirklich. Jesus sagt, ich bin nicht gekommen für die Gesunden, die sich für gesund halten, aber für die Kranken, die Sünder, hat er gemeint. Und wenn du dir nicht zu gut bist und wenn du nicht zu stolz bist, vor dem Throne Gottes einzugestehen und vor Golgatha einzugestehen, dass die Sünde auch dir ihre Wunden geschlagen hat, dann bist du eingeladen, bei Jesus zu sein und einzusteigen bei ihm. Ist jemand in Christus, der ist eine neue Schöpfung. Das Alte ist weg, ist vergangen. Neues ist geworden. Das ist das Geheimnis, zu dem Sie gerufen sind. Ich danke Ihnen.